Guten Morgen. Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Es passiert nicht. Es wird sich auch vorerst überhaupt nichts ändern. Ich werde auch nichts Neues machen, aber vielleicht mal Altes zum Nachdenken bringen. Wie kommt man dazu? Wir haben uns über zwei Jahre bei WDL Gedanken gemacht, wie sieht das aus mit Gemeinden in Deutschland? Warum wachsen viele Gemeinden nicht mehr? Wieso gehen junge Leute nicht mehr in Gemeinden? Woran liegt das? Wieso kommen die Leute hier in die Freizeiten und wenn sie dann wieder nach Hause kommen, fallen sie in ein tiefes Loch, weil da alles anders ist. Aber da habe ich gesagt, das war bei uns früher in Freizeiten genauso. Da braucht man nichts dran zu ändern. Dann hatten wir einen Glücksfall. Der ist ein junger Mann, 1976 in Stuttgart geboren, der Philipp Meinecke. Und der hat dann irgendwann angefangen zu studieren. Das hat er dann alles abgebrochen und ist auf eine Bibelschule gegangen. Und dann ist er in die USA gegangen. Und dann hat er mir so beiläufig erzählt, dann habe ich mich in einem Wohnzimmer mit einem befreundeten Ehepaar getroffen, er und seine Frau. Und dann haben wir angefangen zu beten. Und das war vor 20 Jahren. Da war der also 26. Ne, 23. Der ist jetzt 43, ist 76 geboren. Und daraus ist eine Gemeinde entstanden in Las Vegas von, ich weiß nicht, wie viel, 1.600 oder 16.000? 16.000. 16.000 Mitglieder mittlerweile. Gigantisch. Und er ist da verantwortlich gewesen für die Jugend und ist auch Hauptpastor da gewesen. Und die haben ihn ausgesandt nach Deutschland vor 2 Jahren, um hier wieder Gemeindeerweckung machen. Aber nicht nach dem amerikanischen Prinzip. In Amerika funktioniert alles ein bisschen anders wie in Deutschland. Dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie auf Deutschland hinkriegen. Das geht nicht so wie in Amerika. Da war dann der Christian Gunker noch dabei und einige andere. Und ich habe dann auch immer noch mal so meinen Beitrag telefonisch und auch praktisch und so weiter damit reingebracht. Und in Starnberg haben wir jetzt so angefangen, das mal ab und zu vorzustellen. Also da, das passiert nichts. Das ist nur eine Vorstellung. Wir werden auch heute nicht fertig werden. Deswegen ist die Anja, weil wir ja immer vernetzt sind, die wollte dann mal sehen, wie der Alte das hinkriegt. Ja, und jetzt habe ich auch noch einen Aufpasser hier in der ersten Reihe, der zweiten Reihe sitzen. Ja, aber ich habe da überhaupt keine Probleme mit. So ein bisschen aufgeregt bin ich schon, weil es irgendwo alles ein bisschen anders ist. Lasst uns mal ganz neutral werden. Weg vom Christentum, weg von allen, Religionen. Zu einer wissenschaftlichen Studie. Die haben Leute gemacht, die keine Christen sind. Ganz normale Psychologen haben Fragen gestellt und Analysen gemacht. Und da hat man festgestellt, dass in jedem Menschen ein Verlangen ist nach etwas Höherem. Jeder Mensch hat in sich etwas Höheres. Wenn ich zum Beispiel hier vor 3 Wochen durch den Busch gefahren bin in Südamerika, auf einmal sind daneben ein paar Federn und irgendetwas, ja, das ist von den Indianern irgendeine heilige Stätte. Den hat nie jemand vom Glauben oder von Gott erzählt, aber die haben irgendwas. Wenn ich in Machu Picchu war, die haben die Sonne angebetet, in Ägypten die Pyramiden gebaut, egal wo man hingeht, in Petra diese riesigen Tempel. Überall, wo man auf der Welt ist, Highest Rock in Australien, der heilige Berg, das sollte mal einer machen, bei uns auf dem Altar rumtrampeln. Und da laufen die ganzen Touristen auf den ihrem Heiligtum rum. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Und das möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen darstellen. Das ist der Mensch. Und es gibt irgendetwas, das jeder Mensch auf dieser Welt sich anders vorstellt. Aber jeder Mensch hat eine Sehnsucht in sich nach etwas Höherem. Man kann aber dieses Höhere nicht erreichen. Es ist nicht sichtbar, das ist nicht greifbar. Aber die meisten Völker oder fast alle gehen davon aus, dass die Natur von dieser Gottheit erschaffen wurde, dass bestimmte Riten, bestimmte Dinge, bei uns ist es die Bibel, von diesen überirdischen Wesen eingegeben wird. Soweit alles klar, alles gut. Das ist eine ganz normale weltliche Studie, die das so belegt. Muss ich erst gucken, damit ich nichts Falsches mache. 1700, wann ist er geboren, der Knilch? 1740 oder 1800, irgendwann. Fing Kant an mit einer neuen Philosophie. Es ist die Kritik der reinen Vernunft zu behaupten, es sei alles nur Vorstellung, was Gott betrifft. Gott müsse verschieden sein, wie Menschen verschieden sind. Das heißt, es gibt keine einheitliche Gottheit mehr, es gibt verschiedene Götter. Damit fing alles an. Dann Darwin mit seiner Evolutionstheorie. Und man hat dann irgendwann nochmal dasselbe Ausgangsbild gesagt, es gibt keinen Gott mehr. Die moderne Wissenschaft hat irgendwann Mitte 1850 rum angefangen, damit in dem 19. Jahrhundert, in der Moderne, hat man gesagt, Gott gibt es nicht mehr und der Mensch ist in sich, die Evolution hat sich selbst entwickelt, alles was geschrieben ist, was irgendwo kommt von Menschen, aus menschlichen Gedanken, der Mensch ist in sich gebunden und kann alles selber regeln und alles selber in die Hand nehmen, alles selber entwickeln, alles machen. Das ist auch bis heute die aktuelle Lehrmeinung. Schade, dass die Sonntagsschule nicht da ist. In Amerika, ich nehme jetzt mal ein indogenes Volk heraus. In Amerika, die Indianer, die Dakotas, waren die größten, der größte Stamm mit dem weitesten Land. 1000 Unterstämme, die Sioux und die Dakotas und alle, sind alle miteinander verwandt. Aber im großen Ganzen sind es die Dakotas, die Indianer. Ja, natürlich den Indianer malen. Der hier, Pfeil und Bogen ist der ja unterwegs, ja. Und diese Indianer hatten ihr Heiligtum. Das sind die Black Hills. Und von den Black Hills kam alles. Da wohnten die Götter, die ihr Leben bestimmten. Manitou und so weiter. Ihr kennt ja Kalmai und Indianergeschichten. Der weise Mann hat die Indianer vernichtet, bis auf einige wenige, hat sie auseinandergezerrt, hat sie in Reservate verteilt. Aber man hat noch etwas gemacht. Man hat ihnen diese Black Hills weggenommen. Das ist zum Beispiel der Gebirgszug, wo, wie heißt der, Rushmore ist, wo die Präsidenten eingemeißelt sind. Die vier großen Köpfe. Der weise Mann hat in das Heiligtum der Indianer seine Staatsregierung reingeklopft. Das ist genauso, wie wenn bei uns einer den Halbmond auf eine katholische Kirche setzen würde. Man muss sich das mal vorstellen, ja, was so in den Köpfen vorgeht. Und als diese Black Hills weg waren, da wurde ihnen der Glaube genommen. Es gab keinen Zugang mehr. Es war nicht mehr ihr Eigentum. Dann wurde da Erze gefunden. Der Staat hat es annektiert. Der Staat baut da Erz ab. Und der Mensch sucht etwas. Der Dakotas, oh, das sollte eine Flasche sein, sind Alkoholiker. Jeder Fünfte ist drogensüchtig, weil der Mensch irgendwas sucht, wo er sich wieder drin verwirklichen kann. Und sie haben Forderungen gestellt über Milliarden von Dollar, über Land, über Regresszahlungen, über alles. Aber an oberster Stelle ihrer Forderungen gegen den US-amerikanischen Staat steht, gebt uns diese Black Hills wieder zurück. Das ist ihnen wertvoller wie Geld, wie Land, wie alles. Die wollen wieder ihre heiligen Berge haben. Nur um mal zu verstehen, wie wir ihnen ticken, was wir wollen. Jetzt machen wir einen Cut und gehen vom allgemeinen Glauben auf unseren Glauben über. Wie verhält sich das damit? Wie ist das? Ich habe mal hier 4 Stühle hingestellt. Gibt es den ersten Stuhl? Der ist uns alle bekannt. Der ist ungläubig, das ist die Trennung von Gott. Wer auf diesem Stuhl noch sitzt, der sollte eine Entscheidung treffen, der sollte dieses Heil in Jesus annehmen, sonst kommt er nicht auf diesen Stuhl. In diesem Stuhl, denke ich, da sitzt jeder drauf, der heißt gläubig und erlöst. Ich denke, das haben die meisten oder fast alle oder alle, am besten alle, erlebt. Diesen Schritt getan von diesem Stuhl auf diesen Stuhl. Und wenn ich auf diesem Stuhl sitze, wie schreibt das die Bibel, dann bin ich ein Kind. Dann brauche ich noch Milch, dann bin ich noch jung im Glauben. Und das ist auch so ein Ding von unserer Gemeinde, dass manche Leute, wenn ich sie mit Kindern vergleiche, irgendwo wären die alle in einem Heim. Der mit 50 Jahren immer noch das Fläschchenmoins trinkt und Windeln anhaben muss, der ist irgendwo nicht gewachsen. Der hat doch irgendwas verpasst. Er hat diese Gnade angenommen. Er ist bekehrt, ohne Zweifel. Aber die meisten gehen ja einen Schritt weiter. Aber es gibt auch viele, die sitzen einfach nur auf diesem Stuhl, freuen sich auf die Herrlichkeit und damit ist ihr Leben erledigt. Jetzt kommt der interessante Stuhl. Gemeindemitglied. Heiligung. Ich gehe in eine Gemeinde, bin Mitarbeiter in einer Gemeinde, freue mich an dieser Gemeinde. Wie ist das? Doch toll. Ich finde das toll, dass es Gemeinde gibt. Aber wie ist mein Verhältnis zu der Gemeinde? Gibt da so Faustformeln, sagt immer die 51-1. Die 51-1 Gemeinden. 51 Wochen arbeiten sie darauf hin, eine Woche Evangelisation zu machen. 51 Wochen sind sie beschäftigt, damit das wirklich alles klappt. Alles organisiert ist, es ist für nichts anderes Zeit. Wir haben Evangelisation, alles richtig, alles gut, nichts Negatives. Es sind nur einfach, es trifft auch nicht alles auf unsere Gemeinde zu. Nicht jeden Stiefel anziehen. Ihr wisst ja, wie Kritik ist, wie Kaugummi. Kauen, am Aroma sich erlaben, aber nie runterschlucken, ausspucken. Ja? Wenn ihr jetzt irgendwas Kritisches hört, kaut es, nehmt das Beste und das andere spuckt er einfach wieder weg. Das gilt auch nicht für jeden. Aber ich kann hier jetzt nicht, da müssten wir Einzelgespräche machen. Das funktioniert jetzt hier vorne überhaupt nicht. Oder die Woche hat 168 Stunden. Das ist eine Gemeindewoche. Eine Gemeindestunde. Darauf bereite ich mich vor. Jetzt bin ich hier schon, ja, nicht 2 Jahre dran, aber im Kopf schon. Ja, da habe ich ja keine Zeit für was anderes. Ich muss ja am Sonntag predigen. Da geht ja nichts anderes. Ich habe ja Jungschar, ich muss das ja vorbereiten. Ich habe ja eine Ferienpassaktion, ich habe ja Frauenstunde, ich habe ja das, ich habe ja das, ich habe ja das. Das ist meine Aufgabe. Ist gut so. Das ist super, das ist prima. Ich muss Klavier spielen, muss noch ein Lied üben. Für die Gemeinde. Alles für diese eine Stunde. Und dann gibt es viele, die kommen in diese eine Stunde und genießen diese Stunde, sagen aber eigentlich kein Wort. Die sind einfach nur Konsumenten von dieser einen Stunde und sonst die ganze Woche nichts. Die leben von dieser einen Stunde. Und da gibt es sehr viele. Ich habe jedenfalls den Eindruck darüber. Die nur auf diese eine Stunde sich fokussieren. Ich kann mich zurücklehnen. Ich höre eine tolle Predigt. Was ich gebrauchen kann, nehme ich mir. Was ich nicht gebrauchen kann. Meistens vor der Tür habe ich schon ein anderes Thema. Ich auch. Es geht mir, ich spreche von mir und aus meinem Empfinden heraus. Es mag bei anderen viel anders sein. Und jetzt hatten wir hier jemand, wer war das? War das Cornelius oder so, der diese Gleichnisse mal vorgestellt hat. Das Gleichnis vom Lahmen vom Dach. Erinnert ihr euch alle? 4 packen an, bleppen den aufs Dach. Vom Herrn Jesus, als die Kinder zu ihm kommen, wisst ihr, kommen einfach zum Herrn Jesus. Von dem Blinden, der am Wegesrand steht. Oder von Zachäus. Was haben diese Gleichnisse alle zusammen als eine Einheit? Was ist in diesen Gleichnissen alles gleich? Ja. Ah so, okay, ja, irgendjemand war, ja, ist egal. Dass wir im Weg stehen. Stehen wir im Weg? Eben ist mir das so eingefallen, wie der Markus das gesagt hatte. Das klingt jetzt knochenhart. Ist das auch, vielleicht. Sind wir auch so jemand, der sonntags morgens eine Stunde lang schön einen Kuss gibt und dann danach, wenn mich einer fragt, auf der Arbeit, irgendwo, rede ich lieber vom Wetter. Wie ist das mit dem Petrus? Den kenne ich doch nicht. Worüber rede ich? Was mache ich? Wie weit geht mein Christsein? Eine Stunde hier? Hier sind wir unter uns. Hier passiert überhaupt nichts. Hier ist alles super. Läuft alles, geht alles. Lassen wir alles so. Alles in Ordnung. Aber es gibt noch einen anderen Stuhl. Das ist der 4. Stuhl. Der ist auch nicht neu. Aber bevor wir zu diesem Stuhl kommen, habe ich noch was Interessantes gefunden. Komm da hoch zu meinem Fischteich. Da ist doch dieser Gander, dieser Bekloppte, da mitten auf dieses Netz geflogen. Und da saß er jetzt. Hat mich angeguckt, so viel wie, ja, Fehlstart. Wie kriegt man jetzt so ein Viech da runter? Unten Wasser, oben Luft und dazwischen nichts. Søren Kierkegaard, ein Philosoph aus Dänemark, vorvoriges Jahrhundert, der hat so ein bisschen, ja, christliche Philosophie geschrieben. Und da ist mir dieses wieder ganz neu in den Kopf gekommen. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Die veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredteste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihren mächtigen Gespannen die Meere und Kontinente beflogen haben. Vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hatte er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihre unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredeten Gänserich. Aber das ist alles. Fliegen tun sie nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Ich habe ein Brett hingelegt und dann konnte er wieder runtergehen. Aber ist es nicht bei uns auch so? Sind alle in unserer Gemeinde irgendwo gefangen, fühlen uns wohl. Und wenn Gemeinden wachsen, dann ist es meistens eine Transformation. Das heißt, jemand gefällt es in einer anderen Gemeinde nicht und dann kommt er in die Gemeinde. Aber so richtig Wachstum gibt es in den seltensten Gemeinden in Deutschland. Das ist auch gut, wenn es einem irgendwo nicht gefällt, kann man auch woanders hingehen. Das ist ja jetzt kein nicht negativ, sondern das ist einfach so in deutschen Gemeinden, dass das so vonstatten geht und oh, wir wachsen. Ja, wie wachst ihr denn? Ja, die haben Schwierigkeiten, die haben sich getrennt, die kommen jetzt alle zu uns. Prima, super gewachsen. Der vierte Stuhl. Und da hätte ich euch gerne alle. Das ist Missionar, ist Menschenfischer. Und als ich das so das erste Mal auch gesehen habe hier und mir überlegt habe danach, wie ist das eigentlich? Wo redest du über deinen Glauben? Der Gemeinde, hier, jetzt ist das ganz einfach. Draußen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das denn in deinem Leben? Dann hat mich es nicht mehr ausgehalten in meinem Wohnwagen, dann musste ich irgendwie raus und da bin ich zu Fuß am Seeufer entlang gegangen nach Leoni. Dann habe ich mir so durch den Kopf gehen lassen. Wer ist dir alles begegnet in diesem Jahr, mit dem du Zeit verbracht hast? Und mit dem du alles Mögliche gesprochen hast, und mir sind einige Leute eingefallen, unter anderem Spitneff hier unten habe ich mitgegraben, und hast nicht über deinen Glauben gesprochen. Hast über alles gesprochen, nur nicht über deinen Glauben. Und als mir das mal so richtig bewusst wurde, sorry, da liefen mir dicke Tränen, backen runter. Weil das ist unsere Aufgabe. Wer soll diesen Menschen, dieser Generation, diesen Gott wieder zurückgeben? Wer soll diese Sehnsucht füllen? Wir, du und ich, haben wir alle schon 100 Mal gehört. Aber dafür sind wir in dieser Welt. Dafür sind wir in diesem Dorf. Wir machen jetzt eine Gemeindewoche. Toll. Eine Woche. Super. Volles Programm. Wir gehen ins Altenheim, wir gehen in Schule, wir gehen überall hin. Aber das lässt sich ja alles so leicht sagen. Wie werde ich ein Menschenfischer? Wie mache ich das in meinem persönlichen Leben? Wie komme ich dazu, darüber oder davon zu reden? Das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist ein Kampf. Glauben ist ein Kampf. Aber jetzt denken wir bei Kampf gleich immer, der hat ein Schwert, der hat eine Pistole, der macht irgendetwas. Es gibt auch den guten Kampf. Ein Feuerwehrmann bekämpft das Feuer. Das ist ein nützlicher Kampf. Das ist ein wider das Feuer. Und diesen Kampf sollen wir führen. Der alte Mensch ist noch in uns drin. Und dieser alte Mensch, das ist ein Egel. Der hält uns von so vielen Dingen ab. Der redet uns so viele Sachen ein, dass wir eigentlich von unserem richtigen Ziel, was wir haben sollten, immer weiter wegrücken. Und ich bin fast der festen Überzeugung, dass das ist, woran viele, viele, viele Gemeinden in Deutschland kranken, dass sie nicht mehr über ihren Glauben reden. In ihren Gemeinden ja, aber nach außen hin überhaupt nicht mehr. Der Apostel Paulus schreibt in 3. Philipper 3, ich bin geboren als Jude, als Levit, als Jude, vom Stamme bei Benjamin, bin beschnitten worden am 8. Tag. Ich habe gelernt, ich habe zu Füßen Gamaliels gesessen. Könnt ihr alles nachlesen. Schreibt ihr alles, alles was er gemacht hat. Jetzt nimm es mal in dein Leben, nimm es mal in mein Leben. Ich durfte hier in die Schule gehen, ich wurde hier geboren in einem gläubigen Elternhaus. Ich durfte hier als gläubiges Kind aufwachsen. Ich durfte einen Beruf lernen, ich durfte Stellungen einnehmen. Keine Ahnung was, Hausfrau, Ingenieur, Vorarbeiter, Selbstständiger. Ich konnte mein Leben so leben. Nimm einfach jetzt den Stand, den du im Moment hast. So hat der Apostel Paulus das ja auch alles aufgezählt. Er hat gesagt, ich bin jetzt Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Ich habe das Höchste erreicht, was man erreichen konnte. Ich darf Christen verfolgen. Ich habe einen Freifahrtschein für Verhaftungen und Totschlag. Darf herrschen über Leben und Tod. Was Höheres gibt es im Volk Israel nicht. Und was sagt er dann? Das ist alles Dreck. Das ist alles Dreck. Ewart, dein christliches Elternhaus. Okay, das ist in Ordnung. Das ist prima, dass du das hattest. Deine Stellung, dass du selbstständig warst. Das ist alles gut. Aber das ist alles gar nichts, das ist alles Dreck. Du darfst jetzt für Jesus arbeiten. Du darfst jetzt für Jesus arbeiten. Was willst du mit deinem Beruf? Was willst du mit deiner Stellung? Was willst du mit diesem ganzen Zeugs? Als ich mich jetzt mittwochsabends mit dem, wie heißt der, Niklas, zusammen gebetet habe, da war er auch so, er wollte jetzt heiraten, Ehe, Wohnung, alles war vor ihm. Sag ich, prima, super. Ich habe es ja dann Freitagabend auch nochmal so angedeutet. Naja, aber das geht alles vorbei. Das wird alles einmal endlich sein, wo wir Leute den Weg zu Jesus gezeigt haben und wo Leute diesen Schritt getan haben, dass wir haben wir die Ewigkeit verändert. Und dafür sind wir auf dieser Welt, für sonst gar nichts. Das andere ist wirklich alles nur Dreck. Und wenn das mal im Kopf so richtig durchgeht, wenn das mal durchgeht, so bis in die Beine, dann wird's ernst. Es ist schön, diesen Stuhl zu haben. Das ist wunderbar. Das gibt Kraft, das gibt Stärkung. Aber ich wünschte, dass wir auf diesem Stuhl uns auch mehr unterhalten über das, was wir mit Jesus erleben in der Woche. Wo wir jemand getroffen haben, wo wir vielleicht Mittwochabend sagen, hier, ich habe den getroffen, habe mit dem über den Glauben gesprochen, bete doch mal mit dafür. Es wird sich alles verändern. Unser Leben wird sich verändern. Diese Gemeinde wird sich verändern. Alles wird sich verändern. Weißt, es wird schwierig, wenn auf einmal Leute aus dem Dorf hier in diese Gemeinde kommen würden, die ganz anders sind. Wie ist das denn mit diesem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn? Lassen wir mal den Vater weg. Lassen wir mal den verlorenen Sohn weg. Dann bleibt da der andere noch. Was war der stinke, stocke, sauer, wie der andere kam? Und was hat der Vater gemacht? Er hat ihn gleich in Ehren gesetzt. Er hat ihn hoch erhoben. Und was machen wir, wenn jemand kommt? Der muss sich erstmal bewähren. Der muss erstmal zeigen, wie er ist. Nee, ach, nein, du kann er nicht. Wir haben unsere Prinzipien, wir haben unsere Richtlinien. Alles gut, wir haben unsere Ordnung, wir haben eine Gemeindeordnung verabredet. Das ist alles. Es kommt auf den Einzelnen drauf an. Wie begegne ich dem Nächsten? Wen liebe ich mehr? Habe ich mich gefragt. Meinen Herrn oder die Gemeinde? Tue ich alles für die Gemeinde, dass die Gemeinde funktioniert? Oder tue ich das für meinen Herrn? Das sind Grundsatzfragen, die man einfach beantworten muss. Ich habe deine Antwort nicht. Ich habe mir meine gegeben. Das hat lange gedauert. Das war ein Kampf. Das war ein richtiger Kampf. Aber ich will von dem Stuhl auf diesen Stuhl. Das habe ich mir vorgenommen. Oh, das ist nicht einfach. Mein Verstand sagt Hü und mein Glaube sagt Hat. Als ich voriges Jahr nach Halver gefahren bin, da sagte mein Verstand, du bist verrückt. Was willst du da? Du kannst mit dieser Hand überhaupt nichts machen. In Siegen tat die so weh am Lenkrad, dass ich die runtergeholt habe und denk, jetzt willst du schmieden. Bleib doch zu Hause. Was sollst du da? Und als ich da auf den Hof fuhr, hat meine Hand nicht mehr wehgetan. 14 Tage lang habe ich geschmiedet und danach bin ich nach Siegen gefahren und die Hand wurde operiert. Mein Verstand hat gesagt, nein. Was willst du da machen? Das geht nicht. Aber irgendwas in mir drin hat gesagt, du fährst dahin. Was ist jetzt stärker? Wem gebe ich jetzt wirklich das Vertrauen? Wo lebe ich? Meistens ist mein Verstand noch stärker. Gebe ich ganz ehrlich zu. Dafür haben wir ihn ja auch. Wir sollen ihn ja auch einsetzen. Aber lasse ich diesen Glauben zu, wenn ich mit dem rede, dass ich dann auch was passiert? Dass ich Zeugnis gebe, wirklich hier in diesem Dorf und darüber hinaus an meinem Arbeitsplatz. Und der Markus das manchmal erzählt, wenn er so ganz alleine da steht, wenn er irgendwas gesagt hat. Das ist nicht einfach. Soll das ja auch nicht. Steht auch nirgendwo in der Bibel, dass es einfach ist. Steht nirgendwo. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen bequem geworden. Und wenn wir wieder über unseren Glauben reden würden, auch zu Hause, auch mit unseren Kindern. Und wenn wir nicht mehr das Negative sagen würden, der hat vielleicht gepredigt. Okay, wie jetzt der Lothar hier war, hat die Dini auch gesagt, das war oldschool. Ja, ich habe auch gesagt, das war schon, aber der war erfüllt. Da hast du gemerkt, da hat was in ihm drin gebrannt. Und wer ihn länger kennt, der weiß, dass der den Mund nicht halten kann. Ob der im Krankenhaus ist oder irgendwo, der muss von seinem Glauben reden. Und das fasziniert mich. Bei uns war das jetzt ein bisschen vielleicht oben, aber nee, er will das. Er fährt nach Albanien, da ist er sofort drin. Ja, ich kenne so Leute genau. Oder mein Freund Larry, der kann nicht anders. Der muss über Glauben reden. Oder Bob Paschauer. Das, Wir erzählen uns die tollsten Witze auf der anderen Seite. Ja, aber wenn er irgendjemand trifft irgendwo, muss er darüber reden. Und ich frage mich immer, wieso muss der das und ich nicht? Und ich frage euch mal ganz persönlich, bist du mit dem Glaubensleben, was du jetzt führst, vollkommen zufrieden? Oder ist da immer so hinten, ja, ich hätte ja doch mal, aber da hätte ich ja auch mal was sagen können. Oder, ja, das, wenn du vollkommen zufrieden bist, dann war das hier jetzt einfach nur ein Vortrag, dann hak ihn ab. Aber wenn du nicht zufrieden bist, wenn irgendetwas ganz, 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 noch tiefer, ganz tief in dir sagt, ja, da müsste eigentlich noch was sein, da müsste ich noch was, da, dann hast du noch ein bisschen Heiligen Geist. Den steck an, den lass groß werden, den fütter. Und du wirst staunen, was in dir passiert. Das ist jetzt keine irgendwelche leere Phrase, das ist wirklich so. Aber wie komme ich denn dahin? Das war ja jetzt das Problem. Ich habe jetzt nur mal eine Einführung gemacht und einfach eine Analyse, die bei dem einen passt, bei dem anderen nicht passt. Geht nicht weiter, hast du eingefroren. Nee. Es gibt dieses. Ich komme nicht weiter. Doch. Ja, ich wollte hinter den Gander, aber ich musste vor den Gander. Weißt du? Hinter dem waren keine Bilder mehr. Ich habe ja gesagt, wir werden hier nicht fertig. Das ist ein Prozess, den man einfach anstoßen muss und den ich einfach mal anstoßen will. Und wenn ihr nachher sagt, das ist nichts für uns, wir machen das alles so weiter, ist das alles in Ordnung. War das halt eben mal eine Stunde, aber mich würde das reizen, mich würde das, wie lebe ich diesen Glauben? Wie kriege ich den? Wie gewinne ich diesen Kampf? Wie mache ich das? Da gibt es verschiedene Punkte. Und die gab es bis jetzt nur in Englisch. Ich habe es auch in Englisch überhaupt nicht gelesen, weil mir das viel zu kompliziert war. Und der Christian wollte mir das eigentlich in Deutsch geben. Der ist aber auch noch nicht dazu gekommen, weil er noch krank ist. Also es ist ja auch alles noch so ein bisschen im Werden. Das ist ja auch nicht schlimm. Als erstes persönliche Zeit mit Gott. Stille Zeit. 1. Petrus 2, Vers 2. 2, Vers 2. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur, und jetzt steht in den meisten Bibeln Errettung, ich habe mal hingeschrieben Erneuerung. Weil wachsen zur Errettung ist für Gläubige immer so ein bisschen, ich bin errettet. Aber ich muss mich erneuern. Ich muss mich verändern innerlich. Ich muss nicht die Gemeinde verändern, ich muss mein Leben verändern. Das ist wichtig. Und jeder ist persönlich, jeder ist individuell. Und jeder hat eine Gabe. Der eine die, der andere die. Aber eine Gabe hat jeder. Und das ist Zeugnis geben von seinem Glauben. Und wer diese Gabe nicht hat, der muss sich fragen, ob er Christ ist oder nicht. Diese Gabe hat jeder. Es gibt noch andere Gaben, die wir alle mögliche haben. Aber weiter sagen. Jetzt überleg dir mal, du bist fast tot. Es geht gar nichts mehr. Mit Lalü, Lalü, im Kundendienstauto vom Krankenhaus, wirst du irgendwo hingefahren. Herztransplantation. Du hast einen Schnitt von hier vorne bis hier hinten. Du hast gerade noch mal so geschafft. Und dann sagst du kein Wort darüber. Zu niemanden. Nie. Nicht zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deinen Verwandten. Ich habe jetzt ein neues Herz. Ich bin jetzt wieder du da. Hast ein neues Leben von Gott gekriegt. Und redest nicht darüber und kannst da nichts drüber sagen. Du musst keine medizinische Abhandlung geben. Du musst nicht sagen, jetzt haben die da angenäht und da abgeschnitten und das gemacht und eine Batterie ist auch noch dabei. Völliger Blödsinn. Du brauchst nur zu sagen, ich habe ein neues Herz bekommen. Ich bin ein anderer Mensch. Ein ganz einfaches Zeugnis. Und wer das nicht kann, wer diese Gabe nicht hat, nicht darüber über seinen Glauben zu reden. Ja? Aber da muss man mal so ein Gigs kriegen. Da muss man sich mal selbst hinten hintreten. Das muss man einfach mal anfangen. Und wenn man das nicht anfängt, funktioniert das nicht. Ich habe hier in der Gemeinde früher nie laut gebetet. Ich habe da hinten irgendwo gesessen, ich habe den Predigten zugehört, war halt eben, ja, man geht in die Gemeinde und das war bei mir nur Tradition. Sonntags gehst du in die Gemeinde, das war so. Ich frage mich auch manchmal heute, warum ich überhaupt hierher gegangen bin, weil mitgenommen oder irgendwas, eigentlich nicht viel. Aber ich war bekehrt, wusste, dass ich in den Himmel komme. Und dann sitze ich da so 100, 150 Leute bei WDL mittendrin und der Gottesdienst ist fertig. Und dann sagt der Detlef so, der Eberhard, der betet jetzt noch mit uns. Ja. Was machst du dann? Gehst dann auf und sagst, ich kann nicht beten. Ich habe noch nie laut bei so vielen Leuten gebetet. Manchmal braucht man so einen wirklich voll, vielleicht ist es auch nur bei mir so, vielleicht ist es bei euch ganz anders. Ja. Da habe ich gemerkt, das geht ja. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben. Was wird der da hingestammelt haben? Wie wird der sich da verhaspelt haben? Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich war so aufgeregt. Ich war vollkommen perplex. Aber mir hat das gut getan, so einmal ins kalte Wasser zu werfen. Im ersten Moment hätte ich den Detlef zerreißen können. Den hätte ich erschossen davon. Ja? Aber das war diese Aufforderung. Der ist doch Christ, der muss doch beten können, hat er sich gedacht. Oder was er sich gedacht hat, keine Ahnung. Oder den nimmst du jetzt mal hoch. Der macht nie den Mund auf, den kriegen wir jetzt mal dran. Wie ist das in meinem Christsein, wenn ich das erste Mal ein Zeugnis gebe bei irgendjemand? Jemand Fremdes, irgendwo meinen Glauben bekennen soll. Ich muss das einfach mal versuchen. Ich muss das mal machen. Und meistens haben wir Angst vor Dingen. Wir haben einen Schiss ohne Ende irgendetwas anzufangen. Weil da wieder unser Verstand sagt, das passt nicht, das kannst du nicht, das geht nicht, das ist nicht deine Gabe, das machst du nicht. Vielleicht einfach nur Mut machen. Und wenn wir alle wieder über unseren Glauben reden, wird sich in diesem Dorf, in dieser Gemeinde und überall alles ändern. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber wenn wir nicht darüber reden, ich habe ja schon mal gefragt, was würde diesem Dorf fehlen, wenn wir nicht mehr da wären? Oh, gäbe es ein leeres Haus mehr. Aber sonst? Wenn wir noch dieses Salz zum Würzen, die ab und zu was sagen, die wirklich noch Zeugnis geben, oder sind wir das nur die eine Woche Evangelisation? Oder die eine Stunde in der Gemeinde, wo wir uns untereinander wieder schön aufpeppen, wieder mal Luft holen, wieder mal den Segen empfangen für eine ganze Woche dann wieder, dann kommen wir ja wieder. Ich sag's mal provokant, ein bisschen überspitzt. Ich weiß, dass viele mehr machen und viele andere Dinge tun und wollen wir das? Ich habe noch 7 Kapitel jetzt hier von jeweils, was jetzt kommt. Stille Zeit, kannst euch vorstellen und wenn ihr es wollt, nehmen wir eins nach dem anderen durch. Am besten wäre das natürlich, wenn man das in kleinen Gruppen machen würde, wenn man das selbst erarbeiten würde, dann macht das auch Sinn. Weil wenn ich euch das hier vorne erzähle, stille Zeit, das ist individuell. Wenn ich hier jetzt vornehme, morgens von 7 bis 7:15 mache ich stille Zeit. Ach super, das ist klasse. Jetzt muss ich aber um 7:30 auf der Arbeit sein. Jetzt bin ich 5 Minuten zu spät aufgestanden. Jetzt muss ich aber eigentlich die Viertelstunde machen. Lass es sein, mach keine stille Zeit, es bringt nichts. Wenn du es aus Zwang machst, macht es keinen Sinn. Wenn du dir ein Zeitfenster setzt, das ist gut, das ist gesund für den Anfang. Aber mach es nicht zur Gewohnheit. Eine halbe Stunde, ach, jetzt bin ich fertig. Zu, auf Wiedersehen. Mach einen ganzen Tag stille Zeit. Den ganzen Tag kann man stille Zeit machen. Nicht 24 Stunden, aber immer, wenn. Und schaufelt euch Zeit frei. Nehmt euch mal einen Tag frei. Einen Tag oder einen halben Tag oder einen Nachmittag. Lasst alles stehen und liegen und geht mal alleine durch den Wald, auf See oder irgendwo, wo ihr alleine seid. Und macht euch mal Gedanken über euren Glauben. Nicht so oberflächliche Gedanken. Nicht über Gemeinde. Persönliche Gedanken. Wie ist mein Verhältnis zu meinem Herrn? Wen liebe ich am meisten? Meistens liebe ich andere Sachen mehr als meinen Herrn. Und da muss ich wieder zurückkommen. Da muss ich wieder einen Restart machen. Da muss ich wieder hinkommen. Und wenn ich ihn liebe, und wenn er wirklich der Mittelpunkt ist, und wenn er keine Fehler macht, wovon ich hundertprozentig ausgehe, dann wird mein Leben richtig interessant. Und wenn ich mein Gebetsleben dann noch ändere, kommt aber alles noch. Und nicht mehr bete für gutes Essen, gutes Schlafen, gute Gesundheit, alles Mögliche. Dürfen wir alles. Alles unser Recht. Alles gut. Aber wenn ich mal anfange, das wegzulassen oder bin die Zweite und mal dafür bete, Herr, stell mir mal heute jemand in den Weg, womit ich über dich reden kann. Oder dem ich dich bezeugen kann. Und wenn ich das auch wirklich will. Und wenn ich da mit Gott kämpfe, da kämpfen heißt dann wie Jakob, da kann es auch sein, dass ich nachher hinkend vom Platz gehe. Aber ich werde gesegnet sein. Ich werde Dinge erleben, die ich sonst nie erlebe. Und das ist ganz praktisch. Und was jetzt kommt hier, das ist praktisch. Mit stille Zeit, Gottes Wort verinnerlichen, gemeinsam in der Bibel lernen, praktisch dienen. Wie macht man sowas? Zugehörigkeit zur Ortsgemeinde. Das ist ganz wichtig, dass das passiert. Und Gott erleben und davon erzählen. Das war eigentlich meine Präsentation. Und ich frage euch einfach, wollen wir da weitermachen? Wir haben Zeit, wir haben Sonntage, wir müssen nächsten Sonntag nicht weitermachen. Ich kann auch was anderes machen. Ich kann euch auch eine schöne Predigt halten oder gar keine. Ich setze mich auch dahin und höre zu. Das mache ich am allerliebsten. Das ist nämlich am einfachsten. Seid ihr bereit dazu oder seid ihr nicht bereit dazu? Ist das euch zu viel, zu anstrengend? Wie machen wir das jetzt? Handzeichen? Bei Brüdergemeinden ist ja immer nichts sagen, ist Zustimmung. Weil es ist gleich 15:15, wenn ich jetzt mit stille Zeit anfange und wir gehen da in die Tiefe, ich könnte jetzt alles nur noch mal so streifen, aber das ist nicht zum Streifen. Es geht wirklich, wir sitzen auf diesem Stuhl. Und da sitzen wir gerne. Wir gehen gerne in die Gemeinde. Wir fördern unsere Gemeinde. Wir lieben unsere Gemeinde. Wir lieben die Geschwister. Aber das ist eigentlich unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Da steht nicht, trefft euch in der Gemeinde und bleibt da und geht nie mehr raus und bewegt euch auch nicht weiter. Geht nicht über los, nehmt kein Geld ein. Ach nee, das war Monopoly. Weitergehen. Und ich denke, das ist das, wo Gemeinde von lebt. Und wenn das der Einzelne lebt, in seiner kompletten Verschiedenheit, nicht uniform, jeder, wie es ihm Gott gegeben hat, dann werden wir keine friedliche Gemeinde, dann werden wir, ja, einige Dinge konträr sehen, weil Menschen Dinge anders erleben wie andere. Aber wir werden daran wachsen. Und wir werden uns verändern. Nicht in unserer Form, aber in unserem Inhalt. Und das wünsche ich mir.